Ja, hallo, wunderschönen guten Tag bei Radio X. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender gelandet, im Hörerfenster, heute mit der Greenpeace-Gruppe Frankfurt. Wie ihr vielleicht aus der Programmankündigung schon entnommen habt, wollen wir uns heute mal dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Nachhaltigkeit, dieser Begriff ist zum ersten Mal 1713 aufgetaucht, also da wurde der erstmal verwendet im Sinne einer langfristig angelegten, verantwortungsbewussten Umgang mit einer Ressource. Verwendet wurde er von dem Hans Karl von Karlowitz in seiner Schrift, jetzt teste ich mal mein Latein, das ich nie gelernt hatte, Silvicultura Economica. Und zwar ging es da um die Forstwirtschaft, nachhaltige Forstwirtschaft im Hinblick auf Konservation und Anbau von Holz. Der Begriff wurde in die politische Debatte eingeführt, in der Zeit Anfang der 80er Jahre, unter anderem 1983 wurde durch die UN die sogenannte Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, die besser vielleicht bekannt ist unter dem Begriff Brundtland-Kommission, nach der norwegischen Vorsitzenden Gro Harlem Brundtland benannt, kam der Begriff Nachhaltigkeit in die Debatte und natürlich auch sehr stark durch den Club of Rome, der ja schon in den 70er Jahren seine Ende des Wachstums prophezeit hatte. Nachhaltigkeit hat sich auch das Online-Kaufhaus Monago in Bad Homburg auf die Fahnen geschrieben. Und dazu habe ich heute einen Gast im Studio. Das ist der Holger Heinze. Er ist Geschäftsführer von Monago. Hallo, Holger.
Hi, Otto.
Mein Name ist Otto Gebhardt und die Sendung heute ist ganz speziell unserer Susanne hier im Büro gewidmet. Die hat uns beide nämlich zusammengebracht, beziehungsweise das Unternehmen und uns. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ihr ein Herzensanliegen, so wie sie mir sagt. Ich finde es auch ein sehr spannendes Thema. Ja, gehen wir gleich mal ins Thema rein. Holger, woher kommt denn euer Name und was bedeutet der?
Also ich habe immer zwei Antworten drauf. Die eine ist, Monago ist das, was passiert, wenn ein Hesse versucht, Monaco zu sagen.
Also was für ein Ding zu sagen?
Monaco, der kleine Staat quasi.
Ah, okay.
Genau, also kann man sich am besten merken. Nein, es kommt daher, es kommt vom Englischen Mother Nature's Goods, also die Güter von Mutter Natur. Und dann ist es einfach verkürzt ein Kunstname.
Okay. Seit wann gibt es denn euch als Online-Kaufhaus und wie ist denn die Idee dazu entstanden, sowas zu machen?
Also die Idee ist da so entstanden, ich bin eigentlich gelernter Unternehmensberater gewesen und Manager und habe irgendwann mit meiner Frau gemeinsam entschieden, dass wir das nicht mehr machen wollen, sondern dass wir was Sinnvolles machen wollen. Und wir sind dann in die Entwicklungshilfe gegangen und waren in Mittelamerika und da habe ich mich das erste Mal in meinem Leben so mit Ende 20 tatsächlich mit Nachhaltigkeit und mit Ökologie und mit Projekten in diesem Bereich auseinandergesetzt. Und wie ich dann zurückkam nach Deutschland, habe ich festgestellt, also wir hatten nichts dabei, wir hatten zwei Rucksäcke voller Klamotten, mussten uns neu einkleiden und ich habe festgestellt gleichzeitig erstens, dass es unheimlich viele tolle Konsumangebote im weiteren Sinne nachhaltig gibt. Und zweitens, dass es doch im Internet sehr beschwerlich ist, die zu kaufen teilweise.
Mhm. Und ist es in den Läden einfacher? Normalen Einzelhandels- oder Kaufhausgeschäft?
Also ich glaube es nicht. Es gibt ganz tolle kleine Läden, auch hier in Frankfurt, in denen ich auch gerne einkaufe. Aber man hat überall, ob das jetzt online oder in den Läden ist, dasselbe Problem. Das sind halt kleine Läden. Das heißt, die haben ein kleines Sortiment und eine kleine Verfügbarkeit. Und das heißt jetzt, also die Jeans, die ich jetzt anhabe zum Beispiel, die habe ich in Frankfurt in einem Laden gekauft tatsächlich, bevor es uns gab. Und da ist es halt nicht so wie in einem großen Laden, dass man reingeht und sagt, ich habe jetzt Lust auf einen Jeans in dem Schnitt, in der Farbe und in der Größe, sondern man geht in den nachhaltigen Klamottenladen rein und sagt, ich will eine Jeans. Und dann lässt man sich die 3, 4 bringen, die passen und dann sucht man da raus. Also es ist einfach
begrenzte Auswahl.
Sehr begrenzte Auswahl in dem Moment. Und das ist was, das kann man im Internet ganz gut lösen. Dadurch, dass wir eben an der Stelle keinen Laden unterhalten müssen etc., können wir eine breitere Auswahl bieten. Und so wurde die Idee geboren. Also das war, die Idee kam im Endeffekt auch so aus diesem Unverständnis heraus. Oder ich war auch ein bisschen sauer einfach, weil ich gesagt habe, das kann doch irgendwann nicht mehr sein, dass wir erklärt bekommen und gesagt bekommen, wir, das ist eigentlich, kriegen wir ja gesagt, es ist unmöglich, anständig einzukaufen. Okay. Ne? Wir kamen sogar von anständig, wir kamen gar nicht von nachhaltig. Wir wollten sagen, das kann doch nicht sein, dass ich beim Einkaufen mir nicht sicher sein kann, dass da kein Blut dran klebt, dass da kein Gift drin ist und dass der Planet da nicht drunter leidet. Und dass mir diese großen Handelsketten und Handelsriesen dann auch noch sagen, dass ich da quasi mit leben muss und dass ich das akzeptieren muss. Und dann haben wir ein paar Monate dran gearbeitet. Wir haben angefangen im Januar 2014.
Da ist die Idee entstanden.
Genau, genau. Okay. Und dann habe ich mich mit einem guten Freund zusammengetan, der Logistiker ist und in diesem Bereich auch schon unterwegs war und wirklich auch das Wissen und die Erfahrung mitbringt, eine Handelsfirma zu gründen. Ne? Also ich meine, wie gesagt, ich war Unternehmensberater. Ich meine, meine Karriere bis dato war sehr theoretisch. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben eben versucht, objektiv zu definieren, was anständig ist und sind dann ganz schnell bei nachhaltig gelandet. Weil der Begriff hat zwar so ein Geschmäckle, ne, und ganz viel,
inzwischen, ja,
ganz viel ja. Zynismus in dem Bereich, ja. Ganz viel auch Kritik, und man muss da auch wirklich vorsichtig sein, wo er verwendet wird und wie er verwendet wird. Aber wenn man ihn sauber verwendet, so wie er damals bei der ersten Verwendung, die du gerade genannt hast, gemeint war und wie er heute definiert ist, dann ist es eigentlich eine brillante Art, ganz objektiv anständig.
Lass uns darauf drüber im nächsten Blog eingehen. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen zuerst mal euer Unternehmen ein bisschen vorstellen, weil damit die Leute einen Eindruck haben, wer hinter dem steckt und was dahinter steckt. Diesen Nachhaltigkeitsbegriff wollen wir dann später in einem größeren Zusammenhang abarbeiten. Es ist klar, wir werden von einem Thema immer wieder reinrutschen, lässt sich nicht vermeiden, aber gucken wir mal. Ja, also welche Strukturen habt ihr denn? Habt ihr auch so diese üblichen Hierarchien oder das, was man jetzt heute so gern als flache Hierarchie bezeichnet? Oder wie seid ihr da so strukturiert? Naja, welche Gesellschaftsform habt ihr?
Wir sind eine GmbH.
GmbH, okay.
Wir sind fünf Jungs und wir sind ein Start-up. Also wirkliche Hierarchien oder sowas in der Art macht da auch gar keinen Sinn im Moment. Das ist mehr so eine Art kreative Anarchie, wobei man allerdings eben auch sagen muss, dass wir von Anfang an darauf geachtet haben, mit Blick auf den Kunden, dass es sehr professionell ist. Also ganz wichtig ist halt, dass da Verantwortungen ganz klar definiert sind. Wir haben Leute, die jetzt gerade im Kundenservice sind. Wenn jemand auf der Hotline anruft, ist da jemand erreichbar. Wir haben ganz klar jemanden, der sich verantwortlich fühlt für die Qualität der Texte und zum Beispiel die Siegel, die Zertifizierungen. Wir haben jemanden, der bei uns ganz eindeutig dafür verantwortlich ist, zu sagen, das ist nachhaltig in unserer Definition und das ist es nicht.
Habt ihr auch so klassisch, wie das wahrscheinlich so Unternehmen ist, klassischen Einkauf und jemand, der einen Einkauf leitet, oder macht ihr praktisch jeder alles?
Nee, da haben wir auch jemanden im Team, der quasi der Einkäufer ist im Sinne von Partnermanager, nennen wir das. Also das ist jemand, der dann mit den Marken arbeitet und mit den, das macht mein Gründungskollege, der Schorsch. Aber immer erst, nachdem unser Nachhaltigkeitsbeauftragter sich das angeguckt hat und grünes Licht gegeben hat.
Ihr habt ein breites Sortiment. Was bietet ihr denn so im Großen und Ganzen an? Ich war etwas überrascht. Ich bin jetzt eigentlich zunächst mal immer, als ihr eure Internetseite gesehen habt, davon ausgegangen, dass ihr überwiegend Textilien, also sprich Klamotten, anbietet. Aber das geht ja viel weiter, habe ich gesehen.
Genau, also es ist viel Klamotte, aber also wir haben 8.500 Artikel, bisschen mehr im Moment im Sortiment. Da sind Brotdosen dabei, Taschen, Naturkosmetik. Das Größte, was wir haben, ist ein Sofa.
Okay. Also von den Maßen her.
Von den Maßen her, ja, das ist auch das Teuerste. Okay. Nee, da gibt's Schmuck, Papier. Im Endeffekt in dieser Wachstumsphase, die wir jetzt hatten, wir sind im August online gegangen und dann so bis Weihnachten haben wir tatsächlich alles aufgenommen, was in unsere Definition der Nachhaltigkeit gepasst hat. Mhm. Und jetzt arbeiten wir sehr viel gezielter, bauen gerade unseren Sportshop aus. Also wir haben einen nachhaltigen Sportshop, wo man Sportschuhe, Yoga-Kleidung, Laufkleidung etc. sich besorgen kann und bauen sehr gezielt Themenwelten auf.
Aber ihr habt da nicht Bekleidungssachen, habe ich gesehen. Ja, also bietet das an als Vermittler oder selber als Lieferant? Also das Stichwort CD oder DVD, keine Ahnung, irgendwas, was ich da so gesehen habe.
Achso, naja, es gibt Partnerschaften, die wir haben. Also wir haben eine Partnerschaft mit Buch 7, der Buchhandel mit der sozialen Seite. Das ist eine ganz tolle Firma, die
Und die heißen Buch 7?
Buch 7, okay. Genau. Und kann man über unsere Seite...
Muss ich mit Schande gestehen, ich bin Buchhändler und kenne die nicht.
Direkt Buch 7. Naja, du kennst ja, was früher mal Libri war.
Ja.
Ne? Das heißt heute ebook.de oder sowas.
Ja,
okay. 6,5 Millionen Artikel, Bücher, DVDs etc. Und die Jungs machen das so, dass die den Großteil ihrer Marge spenden an soziale Projekte und mittlerweile schon über 50.000 Euro sozialen Projekten gespendet haben. Und durch die Buchpreisbindung kostet es da dann eben genauso viel wie bei, weiß ich nicht, wenn du jetzt...
Egal, wo man es einkauft.
Am Amazonas einkaufen.
Ja.
Genau, so. Also solche Partnerschaften haben wir. Wir haben auch Ökostrom zum Beispiel über Partnerschaften. Bei den tatsächlichen Dingen, die wir verkaufen, ist es, arbeiten wir mit Partnern zusammen. Teilweise, dass die dann die Sachen von sich aus versenden, wenn wir die bei uns über den Shop verkauft haben. Und wir haben aber auch ein eigenes kleines Lager und versenden daraus.
Wollte ich gerade fragen, ihr habt ein Lager in Bad Homburg?
Im Moment arbeiten wir aus Bad Homburg heraus, ja, okay. Genau. Wir haben ein größeres Lager in Vorbereitung, das ist in Idstein. Das ist so einer der heiligen Grale für uns, ist es tatsächlich ein nachhaltiges und das bedeutet eben vor allen Dingen für uns sozialverträgliches, menschliches Lager aufzubauen, wo wir mit Fug und Recht sagen können, da sind ne, diese ganzen Skandale, die man kennt aus dem Versandhandel, das ist da alles ausgeschlossen.
Jetzt nochmal ganz kurz, wie viele Leute seid ihr insgesamt?
Also wir sind 5 Leute im Kernteam.
Okay.
Und dann haben wir aber eben noch ganz viele freie Mitarbeiter, die uns helfen. Okay. Also wir machen ja ganz viel mit Videos, wir erklären die ganze Nachhaltigkeit und unsere Produkte in Videos. Da haben wir dann freie Mitarbeiter, die uns an der Stelle helfen, was jetzt PR angeht zum Beispiel da oder Gestaltung. Da verstärken wir uns dann immer mal mit Profis auf freier Basis.
Sie meinen, die nächste Frage wird sich fast erledigen, also ich sage jetzt mal, ihr doch relativ überschaubar seid in der Anzahl der Beschäftigten, aber ich stelle es jetzt eben trotzdem, ihr legt ja natürlich auch entsprechende, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, beim Thema Nachhaltigkeit, entsprechende Kriterien an eure Lieferanten, Produzenten, Hersteller, haltet ihr die bei euch auch ein? Also was so Arbeitsbedingungen anbelangt oder die ökologische Standards, das hast du ja gerade schon angedeutet mit der Verträglichkeit, Ökostrombezug und. Gelten die für euch dann auch als Unternehmen selbst?
Ja, natürlich.
Ja, okay. Schönen Dank vorerst mal. Das war jetzt zunächst mal der erste Teil über Monaco in Bad Homburg. Und jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Stichwort Nachhaltigkeit oder mit dem Tatbestand Nachhaltigkeit. Der Holger Heinze ist bei mir im Studio. Nachhaltigkeit ist ja inzwischen doch ein recht inflationär verwendeter Begriff. Du hattest es ja vorher auch schon mal angedeutet. Entgegen dem Ausgangspunkt, wo er dann doch auch eine gewisse Bedeutung hatte oder Sinn machte oder Inhalt hatte, keine Ahnung, wie man es jetzt genau bezeichnen soll, wird er heute doch so vielen Dingen umgehängt, um ja letztendlich als PR-Maßnahme zu dienen. Welche Bedeutung hat denn diese Nachhaltigkeit für euch?
Wie gesagt, wir waren auf der Suche nach einer objektiven Definition für anständig. Wir wollten einfach sagen, wir wollten es möglich machen, dass man anständig ohne ein schlechtes Gewissen konsumieren und einkaufen kann. Und dann sind wir eben bei dem Punkt Nachhaltigkeit gelandet, weil das, was du vorhin gesagt hast, eben, ich verhalte mich so, dass die Ressourcen nicht auf Dauer verbraucht werden. Wenn man das mal durchdenkt, dann kommt man ganz schnell zu diesen drei Standbeinen der Nachhaltigkeit. Man ist sozial, man verhält sich sozial anständig, also achtet auf den Menschen, man verhält sich ökologisch anständig, also man achtet auf den Planeten und ökonomisch nachhaltig, also man übernimmt unternehmerische oder gesellschaftliche Verantwortung auch an der Stelle. Und das Problem ist, ich mag den Begriff Nachhaltigkeit persönlich, den Begriff gar nicht, weil er eben so inflationär verwendet wird und weil da so viel reingeht. Es gibt ja zwei Gründe. Der eine Grund ist, das ist ein sehr menschlicher und ein sehr nachvollziehbarer. Wenn man sagt, nachhaltig ist anständig, dann kommt man ganz schnell dahin, dass wir alle verschiedene Begriffe haben, was anständig ist. Ja? Wir haben Kunden, die sagen, wir haben ganz viele vegane Sachen im Sortiment. Wir haben Kunden, die sagen, vegan ist nachhaltig. Ja? Dann haben wir einen anderen, haben wir zum Beispiel vegetabil gegerbte Lederschuhe im Sortiment. Die vergehen natürlich viel schneller als so ein Plastikschuh. Dann kommt jemand um die Ecke und sagt, das finde ich jetzt nachhaltiger. Wir gehen dann an der Stelle hin und sagen, wir sichern zu, dass die Basis da ist, dass da keine Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit involviert war, dass da keine Gifte drin sind. Und darüber hinaus muss man sich das dann selbst überlegen, wo die eigenen Schwerpunkte sind. Und das zweite Problem mit der Nachhaltigkeit ist eben dieses Greenwashing, ist dieses Marketing, Blabla, dass ein Unternehmen hingeht, Eines der schlimmsten Fälle, den ich persönlich mal mitbekommen habe, ist, da ist ein Computerhersteller hingegangen und hat die ganzen schwarzen Plastikverschalungen der Computer weggeworfen, bevor sie verkauft haben, und haben sie durch grüne Plastikverschalungen ersetzt und haben dann gesagt, das sind jetzt nachhaltige Computer.
Also Wein in neuen Schläuchen.
Also wirklich pervers dann an der Stelle. Und wir waren schon kurz davor, uns irgendein Fantasiewort auszudenken, weil wir gedacht haben, was ist einfacher, ein neues Fantasiewort zu kreieren für anständiges Verhalten im Sinne von einer echten Nachhaltigkeit oder immer wieder gegen diese Windmühlen zu kämpfen, dass die Nachhaltigkeit quasi von ganz großen und mächtigen Marketingorganisationen pervertiert wird. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, für die Nachhaltigkeit zu kämpfen, auch sprachlich, aber es ist ein Problem. Und ich teile den Zweifel da manchmal, was steckt dahinter.
Habt ihr so eine Art positiv oder positivliste, sprich positiv Kriterien oder auch Ausschlusskriterien, wo er sagt, bis zu dem Punkt machen wir es mit, aber dann drüber hinaus reicht es eben doch nicht, um bei uns letztendlich als Produkt aufgenommen zu werden?
Genau, wir arbeiten mit beidem. Also wir haben einen Katalog von Negativkriterien. Also im sozialen Bereich, was ich gerade gesagt habe, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, zwangsweise Überstunden, dass sich die Arbeiter nicht gewerkschaftlich organisieren dürfen. Wenn da nur einer von erfüllt wird, fliegen die sofort bei uns raus und können nicht im Shop gelistet werden. Wenn die Negativkriterien ausgeschlossen sind, dann verlangen wir nochmal Positivkriterien. Und da ist es so, da muss man einfach sehr konstruktiv und auch im Kontext der Firmen denken, mit denen man da arbeitet. Weil also jetzt als Positivkriterium zu verlangen, dass ein Betriebsrat ist bei einer Firma mit 2 Mitarbeitern, die miteinander verwandt sind, ist Blödsinn. Ja. Mhm. Also insofern braucht man da dann Fingerspitzengefühl. Und wir haben da einen Beauftragten, der genau das macht und das immer abprüft. Und das wird eben bei uns alles transparent gemacht, weil wir glauben halt an den mündigen Käufer und gehen dann hin und sagen, die Negativkriterien sind alle ausgeschlossen, die Basis ist da und jetzt sind hier die Positivkriterien und da bitte entscheide dich, ob du eher in diese Richtung gehst und welche von diesen Unternehmen und welche von diesen Produkten passen zu deinem Wertesystem.
Hm. Kommen die Hersteller auf euch zu und bieten ihre Produkte an oder geht ihr raus und sucht Produkte, Hersteller, die eben dann zu neuer Unternehmensphilosophie passen?
Es ist gerade kürzlich gekippt. Also so bis vor 2 Monaten war es noch so, dass wir aktiv die Hersteller gesucht haben. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, dass sich ungefähr einer am Tag bei uns bewirbt. Mhm. Und dass wir nur noch sehr gezielt suchen. Und zwar haben wir einen Service, der nennt sich Suchauftrag. Also wenn du jetzt etwas suchst, weiß ich nicht, du suchst einen nachhaltigen Plattenkoffer oder sowas, dann kannst du bei uns auf die Seite gehen, kannst sagen, ich möchte gerne jetzt das und das anschaffen.
Also nehmen wir praktisch auch Einzelauftrags.
Natürlich machen wir es nicht einzeln in dem Sinne, sondern wir suchen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall, dass jemand nach einer Wickeltischauflage gesucht hat ohne Gift. Mhm. Sagte, ich habe in 3 Monaten kriege ich ein Kind, bis dahin habt ihr Zeit, mir eine Wickeltischauflage zu suchen. Dann haben wir einen Hersteller gefunden, haben den zertifiziert, haben die Wickeltischauflage zertifiziert, haben die jetzt im Programm und die läuft gut.
Okay.
Dann so gehen wir raus. Und das andere ist, wir sind hier ein Shop und keine Plattform. Und der große Unterschied ist, bei so einer Plattform, ne, kennt man, ob das jetzt, weiß ich nicht, eBay ist oder es gibt auch nachhaltige Plattformen, die sind halt immer nur so gut, wie die Leute die anbieten. Und wenn da zufällig jetzt gerade keiner Unterhosen anbietet, dann hast du halt einen Shop oder eben eine Plattform ohne Unterhosen. Und dann ist es nicht alltagstauglich. Und wenn wir Löcher im Sortiment haben, dann gehen wir ganz gezielt los und versuchen, diese Löcher zu stopfen, weil wir wollen ein Alltagsbegleiter sein für unsere Kunden und dann gehört einem eben eine Unterhose dazu.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, war es bisher so, dass es eher aktiv war von euch, dass ihr Produkte gesucht habt, aber dass jetzt schon so langsam das anfängt, dass Hersteller auf euch zukommen.
Genau.
Okay. Wann übernehmt ihr denn ein Produkt in euer Sortiment?
Wie meinst du das?
Ja, ihr prüft es oder wie, also wenn jetzt jemand zu euch kommt oder nehmen wir gerade das Beispiel mit dem Wickeltuch. Mhm. Geht ihr dann hin und sagt, wir haben jetzt Kriterien und die müssen die erfüllt werden und wenn die erfüllt sind, dann übernehmen wir die oder?
Genau, also wir machen das meistens auf der Basis des gesamten Herstellers. Ne?
Das heißt, nicht nach dem Produkt speziell, sondern eher der Hersteller im Fokus?
Genau. Also wir haben meines Wissens keinen Hersteller, der Produkte hat, die wir nicht akzeptieren würden.
Sondern also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, wo ich vielleicht ein bisschen mehr drüber weiß, Lebensmittel, Supermärkte, Discounter, wie auch immer, bieten eben auch Bioprodukte an, aber überwiegend eben dann konventionelle Lebensmittel, dann sagt ihr, die nehmen wir nicht rein.
Naja gut, in dem Bereich sind wir ja gar nicht. Also
ja,
wenn ich so ein
Hersteller im Textilbereich oder so.
Reden wir mal über einen Schuhhersteller. Ja, ne? Okay. Große Schuhhersteller, die haben, 95 Modelle, die Müll sind, ja, die aus Plastik sind und irgendwie garantiert erwachsenenarbeitsfrei sind. Und dann haben sie einen veganen Ökoschuh, den nehmen wir nicht mit, weil wir wollen das quasi nicht validieren. Wir wollen nicht mit dem einen Produkt, was sie da haben, die anderen Produkte da so ein bisschen reinwaschen. Das machen wir nicht. Das heißt, was passiert? Wir finden einen Anbieter, dann reden wir mit dem. Das ist ein längerer Interviewprozess, dass wir das alles abfragen.
Greife meine nächste Frage gerade vor. Wie überprüft ihr die Nachhaltigkeit von Produkten?
Genau, also wir gehen auf die zu, wir stellen denen Fragen. Das ist im Moment, muss man auch ganz klar sagen, ein Interviewprozess. Das heißt, wir haben jetzt da keine Nachhaltigkeitsschergen, die irgendwie auf die Plantagen gehen und chemische Proben nehmen. Einfach, weil wir das im Moment als Startup nicht abbilden können, erstens. Und zweitens, weil wir davon überzeugt sind, wenn uns da einer was vorlügen will, dann schafft er es sowieso. Also da sind schon größere und mächtigere als wir belogen worden auf lange Dauer. Sondern uns ist einfach wichtig, wir fragen intelligente Fragen. Also ich kann dir ein Beispiel geben. Wir hatten neulich einen Taschenhersteller. Und bei uns Leder zum Beispiel wird nur vegetabil gegerbt, also keine Chromgerbung, keine giftigen Gerbeverfahren akzeptieren wir. Und wir fragen dann natürlich nicht, gerbst du denn auch giftfrei, sondern wir fragen den, wie lange dauert denn das Gerbverfahren? Und von der Antwort können wir ablesen, wie der gerbt und wie der das benutzt. Und wenn dann nicht wie aus der Pistole geschossen die richtige Zahl kommt, dann wissen wir, dass da was eben nicht passt. Ja? Dann lassen wir uns alle Sachen schicken und gucken die an.
Habt ihr euch das selber dann so schlau gemacht im Laufe der Zeit über diese Kriterien? Oder habt ihr Leute, die, sage ich jetzt mal, vorbelastet sind beruflich? Oder, ich meine, weil du mir das jetzt erzählst mit dieser Gerbzeit, für mich als Laie wäre es, da müsste mir natürlich erst mal reinarbeiten in die verschiedenen Produktionsweisen, Gerbweisen und. Habt ihr Leute da mit Vorkenntnissen bei euch arbeiten oder habt ihr euch das so im Laufe der Zeit selber erarbeitet?
Also wir im Kernteam haben uns das selbst drauf geschafft. Wir haben aber in unserem Netzwerk Spezialisten, die uns da beraten und Tipps geben. Und unsere Kriterien überarbeiten wir auch ständig auf der Basis dessen, was wir lernen. Und die werden immer differenzierter und an manchen Ecken auch immer schärfer. Ne?
Wenn ihr mal so ein Produkt in euer Sortiment aufgenommen habt und ihr habt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du mir erzählt hast, eine Art eigene Zertifizierung, aber wenn ihr jetzt das Produkt in eurem Sortiment aufgenommen habt, überprüft ihr das nochmal, ob die das auch dann, was weiß ich, in einem Jahr oder in zwei, ich meine, so lange gibt es euch ja noch nicht, aber ist das eure Idee dann auch zu sagen, wir fragen da natürlich nach, wer weiß, wie sich das entwickelt bei so einem Unternehmen?
Genau, also die werden jährlich nachzertifiziert im Endeffekt. Da wird geguckt, hat sich was geändert, sind auch verpflichtet, uns natürlich Bescheid zu sagen, wenn sich etwas ändert. Die Erfahrung ist, dass bei all unseren Partnern, wenn sich etwas geändert hat, zum Beispiel in den Rohstoffen, die verwenden, dass die immer nachhaltiger wurden. Wir haben einige Partner, wir haben zum Beispiel selbst, als wir angefangen haben, gesagt, wir akzeptieren Baumwolle. Wenn die akzeptabel, für uns akzeptabel verarbeitet wurde und haben uns nicht beschränkt auf Bio-Baumwolle, haben dann relativ schnell festgestellt, das ist überhaupt kein Problem und haben das dann, ich glaube zwei Monate nachdem der Shop online gegangen ist, haben wir alles aus dem Shop rausgenommen. Das war nicht sehr viel, was nicht Bio-Baumwolle war, akzeptieren nur noch zertifizierte Biobaumwolle und haben aber den Partnern, die dann eben dadurch rausgeflogen sind, den Zugang zu der Biobaumwolle ermöglicht. Weil wir haben ja jetzt ein Netzwerk von vielen Leuten und wenn sich was verändert hat bisher, hat sich's immer verbessert. Aber wir fragen natürlich immer nach und müssen immer nachgucken.
Stelle ich nur zum Schluss dieses Blogs eine Frage, die jetzt eigentlich weniger um Nachhaltigkeit geht, auch damit zu tun hat, aber das natürlich für euch als Händler sicher eine andere Bedeutung hat, Stichwort Suffizienz, also das ist die Veränderung von Konsummustern, dass eben die Menschen weniger Produkte kaufen oder nutzen, dass sie ein umweltfreundliches Nutzungsverhalten an den Tag fahren, zum Beispiel auch langsam auf der Autobahn fahren oder eine verlängerte Nutzung von Produkten, Stichwort Handy, gemeinsame Nutzung, Carsharing, also in diese Richtung, ist das für euch, würdet ihr das unterschreiben, dass es sinnvoll wäre, in die Richtung sich als Verbraucher, ich tue mir mit diesen Begriffen Konsumenten, das hört sich für mich immer so, naja, man geht jetzt mal hin und konsumiert und gibt halt ein bisschen Geld aus und bla bla bla, aber es steckt eigentlich schon wesentlich mehr dahinter. Steht ihr da dahinter zu sagen, auch so ein Verhalten wäre sinnvoll?
Absolut.
Absolut.
Was kann ich dir für Beispiele nennen? Wir haben sehr viele, was heißt sehr viele, langlebige Produkte einfach bei uns im Sortiment. Okay. Also wir sind nicht darauf ausgerichtet, möglichst oft, möglichst viel zu verkaufen, sondern wir haben, also ob du es gesehen hast, die Tasche, mit der ich jetzt gekommen bin, die ist bei uns aus dem Sortiment. Das wird, wenn das so weitergeht, die letzte Tasche sein, die ich in meinem Leben gekauft habe.
Okay.
Weil die so stabil ist. Wir haben flankierend zu unserem Shop ganz viele Informationsangebote. Wir haben eine Community, wir haben Blogs, die wir betreiben, wo wir Menschen so ein bisschen auf dem Weg, auf der Reise in die Nachhaltigkeit, in ein nachhaltigeres Leben begleiten wollen. Und da ist das Motiv der Suffizienz, des kritischen Konsums, sich wirklich zu überlegen, muss das jetzt sein? Und wenn ja, wenn ich das jetzt kaufe, wie kann ich das so machen, dass ich es nicht oft wiederholen muss? Wie kann ich das intelligent machen? Ein ganz, ganz wichtiges Element. Also wir sind da wirklich nicht, wir sind ja kein Discounter. Wir leben ja nicht davon, irgendwie minderwertigen Schrott ganz oft zu verkaufen. Sondern bei unseren hochwertigen Sachen geht's wirklich vor allen Dingen darum, sich ein neues Lieblingsteil zu kaufen und das dann ganz, ganz lange zu verwenden.
Ja, ich meine, das dürfte wahrscheinlich eh der Weg sein, weg vom Massenkonsum hin zu hochqualitativen, die dann natürlich auch teurer sind, aber lebe auch langlebig und man braucht nicht jeden zweiten Tag. Weil wenn ich mir überlege, ein T-Shirt, das ich mir für 3 Euro kaufe, wenn das nach dem dritten Tragen an mir runterfällt, brauche ich mich nicht wundern. Das kann ja bei dem Preis eigentlich fast nicht anders sein. Oder?
Aber das ist eben das Wichtige. Die Sachen sind teurer als 3 Euro, unsere T-Shirts, aber nicht, weil sie nachhaltig sind. Nachhaltig ist, muss grundlegend einfach sichergestellt sein, das darf keinen Aufpreis dafür geben, sondern die sind halt teurer, weil sie qualitativ hochwertiger sind und weil sie dir nicht nach 3-mal Tragen vom Leib fallen.
Okay, vielen Dank für bis hierher. Ja, ihr seid immer noch bei Radio X im Hörfenster mit Greenpeace Frankfurt und ich habe den Gast, den Holger Heinze vom Online-Nachhaltigkeitskaufhaus. Da solltet ihr euch auch mal einen besseren, kürzeren Begriff anfangen. Monaco in Bad Homburg. Wir haben jetzt bisher über das Unternehmen an für sich gesprochen, über Nachhaltigkeit. Jetzt wollen wir uns mal eher etwas mit den Zertifikaten beschäftigen. Das ist ja schon so ein spezielles Thema, diese Sache mit den Zertifikaten. Werden die von euch denn auch inhaltlich geprüft, die ihr übernehmt? Wir werden nachher das eine oder andere Zertifikat mal kurz erwähnen und auch vielleicht mal ein bisschen kurz darauf eingehen. Werden die von euch überprüft, ob die euren Ideen, eurer Philosophie entsprechen?
Genau, also wie wir die Firma gegründet haben, das war so, wir haben monatelang natürlich an dem Shop entwickelt. Das war jetzt so mehr mein Bereich. Ich bin der Techie. Das heißt, dann programmierst du monatelang an dem Shop. Und in der Zeit, in der ich an dem Shop rumprogrammiert habe, hat unser Nachhaltigkeitsbeauftragter, das ist ein studierter Soziologe, monatelang Öko-Label gewälzt. Die analysiert, die versucht zu verstehen, was steckt da für eine Intention dahinter? Wie werden die überprüft? Wie glaubwürdig sind die? Was für Aspekte werden da abgeprüft? Weil das ist ja für einen Verbraucher oder Konsumenten oder eben ganz normalen Menschen im Alltag völlig unmöglich eigentlich zu verstehen, was steckt da alles dahinter? Wie glaubwürdig sind die? Und welche von diesen Zertifikaten ist denn eigentlich nur ein Marketing-Gag aus dem Hause XY und welches Zertifikat ist ganz glaubwürdig, ernst gemeint und authentisch. Und da haben wir erstmal Monate investiert, um das zu verstehen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir quasi so ein modulares System haben. Wir fragen ab, was habt ihr für Zertifikate? Und wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, wir haben GOTS oder IVN Best oder irgend so ein anderes Zertifikat, dann ist der noch nicht durch die Prüfung durch. Aber dann muss er von unseren 100 Fragen nur noch 60 beantworten oder sowas.
Also ihr wisst, dass da zumindest die Basis schon mal in eurem Interesse
genau,
vorhanden ist.
Genau, also wir wissen, was das heißt. Wir wissen auch, welche Zertifikate nur ein Werbegag sind. Gleichzeitig aber war uns ganz wichtig, weil wir mit ganz kleinen Firmen arbeiten und mit so Familienmanufakturen und sozialen Kooperativen, die sich schlichtweg Zertifikate nicht leisten können. Weil,
das kostet ja, glaube ich, auch eine ganze Menge Holz, also Gespräch Geld, wenn jemand so ein Zertifikat haben möchte.
Fünfstellig, vorneweg. Fünfstellig. Ja, also die kommt natürlich auch auf die Zertifikate an, aber da kann man auch für eins der größeren kannst du ohne Probleme mal 40.000 Euro ausgeben.
Okay.
Welche Behindertenwerkstatt hat 40.000 Euro rumliegen? Und wir wollten halt von Anfang an etwas bauen, dass wir mit gutem Gewissen unseren Kunden erklären können, das ist nachhaltig, traut uns, traut der Sache, was aber eben nicht abhängig ist von den Zertifikaten, nicht blind den Zertifikaten traut, sie aber nutzt, wo sie da sind. Und so ein System haben wir eben geschaffen.
Mhm. Ich meine, diese Zertifikate werden ja von unterschiedlichsten Stellen vergeben. Das sind zum Teil staatliche, hier bei uns am besten bekannt dürfte der Blaue Engel sein, wobei der ja inzwischen fast schon wieder vergessen ist. Es gibt eben auch Beratungsunternehmen, die EU hat Zertifikate, Verbände, auch Unternehmensverbände. Es gibt Forschungszertifikate. Also man muss da wirklich sagen, im Dschungel der Labels bzw. Zertifikate, jetzt wollen wir mal vielleicht mal das eine oder andere rausgreifen. FSC habt ihr auch auf eurer Internetseite, habe ich gesehen. Aber FSC ist ja doch auch ein Stück weit in der Kritik, speziell eben auch von Umweltverbänden im Hinblick auf Rodung, Neuaufforstung und so weiter. Was für Produkte habt ihr, die mit dem FSC-Siegel, und wie steht ihr zu FSC?
Wir haben es und also wir nutzen es, und wo Produkte FSC zertifiziert sind, weisen wir es aus. Bei FSC ist es ja so ein ganz klassisches, gutes Beispiel für das klassische Dilemma in diesem Bereich. Es gibt ein FSC Mix und ein FSC 100 Zertifikat. Das FSC 100 Zertifikat heißt, das ist komplett FSC.
Also mal ganz kurz, also ich vorher vergessen, FSC, ne? Genau, geht zum Holz.
Nachhaltige Forstwirtschaft. Genau. Das heißt, wir haben Schuhe, die haben eine Naturkautschuksohle und die sind FSC zertifiziert. Das heißt, da weiß man, der Gummi, der da in der Sohle verarbeitet ist, diese Bäume, die werden wieder aufgeforstet. Dann gibt es aber eben dieses Mix-Zertifikat, und da sind wir ganz kritisch, weil da kann man dann hingehen und kann eben FSC-Geschichten, nachhaltige Forstwirtschaft, Produkte, Materialien beimischen. Und da kommen wir jetzt in den Bereich, wo man sich entscheiden muss, und das ist eine hochpolitische Diskussion, ist das jetzt Greenwashing? Also wird da quasi eine schlechte Forstwirtschaft mit ein bisschen anständiger Forstwirtschaft verbessert oder grün gewaschen? Oder ist es konstruktiv, weil man jemandem, der noch nicht 100% des Weges gegangen ist, aber auf dem Weg in die Nachhaltigkeit ist, eine Tür öffnet? Das ist eine ganz schwierige Diskussion. Wir umgehen die, indem wir eben sagen, wenn wir es für nachhaltig halten, wenn wir nach den Monagu-Kriterien sagen, das ist nachhaltig, dann ist es im Shop, und darüber hinaus machen wir einfach ganz transparent, was da drin steckt, und dann kann der mündige Konsument sich das überlegen, ob er das machen möchte oder eben nicht.
Es gibt ja jetzt eben auch so Siegel, die oder Zertifikate, die eigentlich ganz speziell auf Textilien ausgerichtet sind. Ich kann jetzt zwei, drei runterleihen, wir können auch mal kurz vielleicht über eins reden. Blue Sign, Gods, Made in Green. Was ich jetzt so bei der Recherche zur Sendung den Eindruck hatte, dieses IVN Best scheint mir unter dem Gesichtspunkt, was jetzt die chemischen Prozesse anbelangt, das Beste, Fragezeichen.
Offen gesagt, ich bin der Techie im Unternehmen, also ich bin nicht derjenige, der die ganzen Siegel auswendig kann. Okay. Das Ding ist halt, wir betrachten diese Siegel gar nicht als Ganzes. Es geht, wir reden nicht über ein Produkt, in dem wir sagen, das hat GOTS-Stempelchen und dann ist das gut oder nicht gut, und das hat ein IVN Best und dann ist es besser als das andere, sondern wir zerlegen diese ganzen Zertifikate einfach in so ein Zertifikat, ein GOTS-Zertifikat bedeutet im Endeffekt, da kenne ich mich halt ein bisschen besser mit aus, mit dem GOTS, das sind 20 oder 30 Grundaussagen. Wie arbeiten die Menschen? Wie wird mit dem Wasser umgegangen? Wie wird eingekauft? Etc. Und wir zerlegen das dann in diese Elemente, und mit denen arbeiten wir. Wir arbeiten dann gar nicht mehr mit diesem Stempel oder dieser Klammer des Zertifikats, sondern nur mit den Eigenschaften.
Also Sie übernehmen praktisch nicht einfach die Labels und sagt, die haben das und das Label, also ist es gut, abgehakt für uns, sondern ihr geht dann schon noch einen Schritt weiter.
Naja, das ist so, bei den Produkten, die sind schon ausgezeichnet danach. Also du kannst in den Shop gehen und dann hast du deine Klamotte und dann kannst du danach sortieren, ob die IVN oder GOTS zertifiziert ist. Aber unter jedem Produkt kannst du das aufklappen, und da ist dann für sozial, ökologisch und ökonomisch ganz detailliert erklärt, was dieses Label heißt. Was da für Eigenschaften dahinter stecken.
Mhm. Du hattest jetzt gerade mir eine Frage aufgedrängt in der Pause zur Musik. Ich sollte dich mal fragen, was schon mal schief gelaufen sei bei euch.
Ja, ein Hoch auf den investigativen Journalismus.
Ja, genau. Ich will ja, dass meine Studiogäste sich wohlfühlen und mich lenken können.
Nee, das ist nein, okay, nein. Und das ist uns auch ganz wichtig in der Firmenkultur. Wir arbeiten ja mit Vertrauen. Das, was wir machen, ist ganz, ganz wichtig, hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und wir glauben aber, unsere Selbstwahrnehmung oder Selbstverständnis ist eben nicht, dass dieses Vertrauen daherkommt, dass wir perfekt sind. Das glauben wir auch nicht. Das wäre auch vermessen, das zu glauben. Sondern, dass wir sehr ehrlich und transparent sind. So, und jetzt haben wir in der Pause drüber gesprochen. Wie schafft man das denn alles? Und was passiert, wenn einer einen linken will? Oder bewusst oder unbewusst? Oder wenn es irgendwo Datenfehler gibt? Und das ist schon passiert. Wir hatten einen Hersteller, der ist, und ich sage jetzt immer nie, wer das ist, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass die das, was fehlt, noch schaffen. Wir hatten einen Hersteller, der bis zu Ende der Zertifizierung gekommen ist, und dann haben wir gefragt, wo kommt denn das Material her für das Produkt? Und dann sagte er, weiß ich nicht. Dann war die Unterhaltung leider beendet und wir mussten alles, er war noch nicht online, aber wir mussten dann alles zurückrollen, und das war alles quasi vergebene Liebesmühe, weil in dem Moment, wo einer unserer Partner sagt, weiß ich nicht, ist er raus aus dem Prozess. Mhm. Wir hatten einen anderen Fall, da haben wir die Produkte geschickt bekommen, das war alles wunderbar, ganz, ganz tolle Produkte, wir haben uns auch sehr drüber gefreut, packen das Paket aus und dann steht auf der Seite Made in China. So, jetzt kann auch in China kann man anständig Sachen herstellen lassen, nur wenn jetzt jemand in China herstellen lässt oder in Thüringen herstellen lässt, dann gucke ich bei China zweimal hin, weil es einfach weiter weg ist und weil es weniger transparent ist für uns. Dann haben wir den Hersteller gebeten, dass er uns beweist, dass es den Menschen, die die Sachen in China zusammenbauen, gut geht. Konnte er nicht. War er auch wieder raus. Also solche Sachen passieren schon. Ne?
Muss man ja, ganz klar, klar sagen.
Und wir haben die auch dann veröffentlicht, wenn sich um Sachen gehandelt hat, die schon im Shop waren oder so, machen wir das immer ganz öffentlich, transparent, sagen, wir haben die Sachen entfernt. So und so ist das gekommen. Und bieten den Kunden dann auch an, dass sie eben diese Sachen umtauschen können. Weil wenn wir hatten jetzt neulich einen Fall von ganz wenigen Produkten, ich glaube, das waren 15 Produkte oder sowas, da hatten wir einen Datenfehler. Die hatten ein Siegel quasi in der Darstellung für ein paar Tage, das sie gar nicht wirklich hatten, weil war ein Kopierfehler in der Datenbank. Und dann machen wir das eben öffentlich, sagen, hier, der Fehler ist uns unterlaufen, das lag auch bei uns, lag nicht beim Hersteller oder so, war ein ganz klarer Datenfehler bei uns, und bieten den Kunden dann an, das umzutauschen eben, weil wir auch dazu stehen, falls da jemand das dann falsch gekauft hat, hat er ein Recht darauf.
Mhm. Nochmal ganz kurz zu diesem, was ich vorher sagte, diese Unübersichtlichkeit der Zertifizierungen und Labels. Ist das für euch ein Thema oder sagt ihr, das ist eben nun mal so, oder hättet ihr da eine Idee, wie das vielleicht für die, auch für uns, für die Konsumenten letztendlich natürlich auch durchsichtiger werden könnte, transparenter, einfacher zu handeln, oder muss man damit jetzt, müssen wir damit leben?
Also es gibt eine Sache, die finde ich ganz gut. Es gibt ja einige Initiativen, die einem helfen sollen, durch den Label-Dschungel hindurchzukommen. Es gibt eine vom Bundesministerium für, habe ich vergessen, die ist nicht so ganz ausgereift bisher. Ihr habt eine, ne? Greenpeace hat eine? Oder
zumindest nee, eigentlich eine Zertifizierung in dem Sinne nicht. Wir haben halt einen Ratgeber, den wollt ihr
das,
auch noch.
Das meine ich damit. Also ja, okay. Quasi so ein Ratgeber, der mir erklärt, diesem Label kann man trauen, diesem
genau,
nicht.
Genau. Den wollt ihr auch kurz erwähnen, so, Textil-Label, eben der Dschungel, also was, genau. Unter der Detox-Lupe. Ja.
So, das finde ich gut, da haben wir auch drüber berichtet in unserem Magazin. Wir persönlich haben für uns das so gelöst, wir haben natürlich auch über alles nachgedacht, ein Meta-Label schaffen, riesen Datenbanken aufbauen und so weiter. Im Endeffekt, aber was ist denn alltagstauglich? Alltagstauglich ist, du hast einen Händler bei dir um die Ecke, einen Tante-Emma-Laden, und irgendwann hast du dich, oder ich sag's anders, ich habe einen Metzger, ne, bei mir auf dem Wochenmarkt. Und ich habe den irgendwann mal anderthalb Stunden richtig interviewt und durch den Wolf gedreht, wie der sein Fleisch herstellt. Dann habe ich mich eingeladen auf seinen Bauernhof, und dem traue ich jetzt. Und deswegen kaufe ich nur noch bei dem. Und genau so haben wir das gelöst. Wir stellen ganz, ganz viele Infos zur Verfügung, aber am Ende des Tages alltagstauglich ist, wir laden unsere Kunden ein, bei uns vorbeizukommen, mit uns zu reden, Fragen zu stellen, kritisch zu sein und Vertrauen aufzubauen. Und wenn die uns dann irgendwann vertrauen, dann sind wir eben ein Ort, wo man effizient und damit eben auch alltagstauglich, weil wir haben im Alltag nicht die Zeit für jedes Teil, was wir kaufen, 5 Stunden Siegel zu wälzen, einzukaufen mit einem guten Gewissen und dem Gefühl, man hat da jetzt sich nicht schuldig gemacht.
Gut, noch ganz kurz eine Frage, vielleicht wenn du mit 2 Sätzen antworten kannst. Ich hatte das, wir haben ja in letzter Zeit sehr viele Sendungen zum Thema TTIP gemacht, und da waren immer so Zivilorganisationen, NGOs dabei, Gewerkschaften etc. Ihr als Händler, seid ihr von TTIP betroffen? Ist das für euch ein Thema oder sagt ihr, das ist einfach zu groß für uns?
Also wir sind direkt von TTIP nicht betroffen, weil wir sind, da sind wir zu klein für und da sind unsere Partner zu klein für. Erster Satz. Zweiter Satz. Ich finde, das ist ein Missverständnis, bei TTIP von Freihandel zu reden. Da sind viele politische andere Dinge drin, aber so zu tun, als ob TTIP den Handel befreien würde, halte ich für ein Missverständnis. Der dritte Satz, der sei mir erlaubt, meine Lieblingsband Swipes, die wir schon zweimal gehört haben, haben gerade einen Song zum Thema TTIP gemacht. Der best Tip is no TTIP.
Okay. Und das wäre auch ein Slogan.
Und wenn man das googelt, findet man das sicher. Und das fasst da auch eigentlich meine Gefühle zusammen.
Okay, vielen herzlichen Dank. Das war der Holger Heinze hier im Studio. Also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch am Radio war es auch unterhaltsam und vor allem informativ. Monaco in Bad Homburg. Und ich habe jetzt noch zwei Termine. Einmal heute Abend für Kurzentschlossene gibt es im Dr. Hochs Konservatorium einen Music for a Better World, heißt das Ganze. Das ist eine Konzertreihe, ein Klavierabend mit dem Marc-Pierre Todt und also Todt, T-O-T-H. Beginn ist, jetzt muss ich gar mal gucken, 19.30 Uhr, das Dr. Horst Konservatorium ist in der Sonnemannstraße 16. Das ist mal etwas anderes, wird auch von Greenpeace mitorganisiert. Und ich habe wieder den Hinweis darauf, wer bei uns mal mitmachen möchte, auf unseren Schnupperabend. Immer am ersten Montag des Monats, zunächst ist der 4.5., Beginn 18 Uhr, Baumweg 10, durch den Hof, im Hinterhaus die Treppe hoch. Da sind so viele Haas drin, da muss ich mich immer konzentrieren.